kurz, ich darf das jetzt während der Predigt runternehmen, weil ich komme gerade vom Testen. Also ich bin gerade vor 1,5 Stunden getestet worden. Negativ. Sonst wäre ich hergefahren und hätte Markus die Predigt gegeben. Wo ist er denn? Aber davor bist du jetzt bewahrt geblieben. Ja. Ihr Lieben, Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn und Heiland Jesus Christus. Amen. Das Wort, das der heutigen Predigt zugrunde liegt, steht in der Offenbarung, im 3. Kapitel, die Verse 7 bis 13. Und dem Engel der Gemeinde in Philadelphia schreibe: Das sagt der Heilige, der Wahrhaftige, der da hat den Schlüssel Davids, der auftut und niemand schließt zu, der zuschließt und niemand tut auf. Ich kenne deine Werke. Siehe, ich habe dir eine Tür aufgetan und niemand kann sie zuschließen. Denn du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort bewahrt und hast meinen Namen nicht verleugnet. Siehe, ich werde schicken einige aus der Synagoge des Satans, die sagen, sie seien Juden und sind's nicht, sondern lügen. Siehe, ich will sie dazu bringen, dass sie kommen sollen und zu deinen Füßen niederfallen und erkennen, dass ich dich geliebt habe. Weil du mein Wort von der Geduld bewahrt hast, will auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die kommen wird über den ganzen Weltkreis, zu versuchen, die auf Erden wohnen. Siehe, ich komme bald. Halte, was du hast, dass niemand deine Krone nehme. Herr, wir bitten dich, dein guter Geist führe uns in alle Wahrheit. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, die Offenbarung des Johannes, die Apokalypse, dieses einerseits geheimnisvolle Buch, in manchen schwer verständliche Buch, immer rätselhafte Buch, ist eines, das sozusagen den Schleier ganz wegnimmt und einen Blick tut auf das, was uns, unsere Welt und was diesen Kosmos erwartet. Es ist sozusagen für uns der größte denkbare Horizont, der in diesem Buch aufgemacht wird. Und dann ist es spannend, dass ausgerechnet in diesem Buch, in dem es wirklich um das Ganze geht, um das Große geht, dass in diesem Buch sich 7 Briefe finden. 7 Briefe, die nun irgendwie den Rahmen wieder ganz anders machen. Ja? 7 Briefe in einem Buch, in dem es ums Ende der Welt geht, um den Anfang der neuen Welt Gottes, um das Globale, sind 7 Briefe drin. Das ist wie wenn 7 Briefe an Kirchdorf, an Windischgarsten, an Steyr an und so weiter mitten in so einem Buch sich fänden. Mitten in dem Großen geht es offensichtlich auch um das Kleine, um das Geschehen vor Ort. Und die Offenbarung des Johannes hat diese beiden Perspektiven in sich drinnen. Und das heißt für mich zunächst schlicht: Auch wenn wir in einem großen Horizont stehen, ist das Kleine, das vor Ort ist, das sich vor unseren Füßen abspielt, immer wichtig. Und es ist auch bei Gott wichtig. Gott sieht das Große, er sieht das Ganze und er sieht das Kleine, das ganz Konkrete. Gottes Blick ruht auf beidem. Und deswegen ist es, glaube ich, auch für uns als Christenmenschen, für uns als Gemeinde und Kirche immer wieder wichtig, dass unser Blick auf beides geht, dass wir beides immer wieder in den Blick nehmen, das Kleine und das Naheliegende, dass wir es schätzen und achten und als unsere Aufgabe betrachten und dass wir uns von dem gleichwohl nicht begrenzen lassen. Nicht begrenzen lassen in dem Sinne, als würde unsere Welt jetzt am Gartenzaun aufhören oder an der Ortstafel von Kirchdorf aufhören oder an den Landes- oder Staatsgrenzen. Wir sollen immer wieder auch den Blick weiten und tun, was wir von uns selber ja gar nicht tun können, nämlich Gottes Perspektive einnehmen. Diese Perspektive ist ein Geschenk. Sie ist Offenbarung. Sie ist Apokalypse, Entschleierung. Und wir brauchen diese große Perspektive an Weihnachten, um zu verstehen, was hier geschieht. Denn also hat Gott die Welt geliebt, heißt es. Wir brauchen diese große Perspektive zu verstehen, dass diese Liebe Gottes seiner gefallenen, sich selbst isolierenden, seiner sich selbst einigelnden Welt gilt, die alle Stacheln von sich streckt. Das heißt, diese Liebe gilt uns, konkret im Kleinen, persönlichen. Aber wir sollten uns damit nicht beruhigen, dass Gott uns liebt, sondern immer wieder auch die große Perspektive einnehmen, dass Gott die Welt liebt. Die Welt. Und dass wir Teil dieser globalen Sendung sind, im Konkreten und im Naheliegenden. Wir brauchen all diese Perspektiven, was Weihnachten geschieht und auch die Perspektive der Hoffnung, die das Ende einschließt und damit die Zukunft aufschließt, die wir uns selber nicht zu geben vermögen und die wir von Gott her erwarten dürfen. Und es ist nicht zuletzt dieser ständige Wechsel zwischen dem Kleinen und dem Großen, der Christenmenschen daran hindert, borniert zu werden und engstirnig zu werden, nörglerisch und neidisch zu werden. Und sie gleichzeitig daran hindert, sich im Allgemeinen zu verlieren, große Reden zu schwingen und eine Menschenliebe zu predigen, die sich dann eben nicht mehr am konkreten Menschen bewährt, an dem ich mich hier reibe. Das Große existiert im Kleinen und das Kleine lebt in der Offenheit für das Große. Für mich ist so ein klassisches Beispiel für dieses Wechselspiel Franz von Assisi. Wenn Sie sich ihn anschauen, ist es ja eigentlich total witzig, dass dieser Franz von Assisi sich sozusagen in einer Vision eine Stimme hört, die sagt, bau mein verfallenes Haus auf. Ja? Und was tut Franz von Assisi? Er nimmt das so wörtlich und steht in der kleinen verfallenen Kapelle, ja? Und baut diese kleine verfallene Kapelle auf. Das ist die Liebe zum ganz Konkreten, zum ganz Naheliegenden. Und trotzdem, und das wissen schon etwas weniger, ist derselbe Franz von Assisi der, der mit seinen Brüdern aufbricht, eine weite Reise unternimmt über das Meer, um das Evangelium Jesu Christi wohin zu bringen? Zu den Sarazenen. Franz von Assisi ist das Gegenbeispiel zu den Kreuzzügen. Er ist in seiner Mission gescheitert. Ja? Aber mir geht es darum zu zeigen, was für ein Wechselspiel hier da ist. Die Liebe zum ganz Kleinen und Konkreten und das Denken auch im ganz Großen. Und das brauchen wir. Das brauchen wir, Denn für uns bedeutet das die kosmische Botschaft vom Kommen Gottes in der Mitte der Zeit und am Ende der Zeit. Es ist nur dann wahr, wenn es sich in unserem Leben hier abbildet. In der Gnade und Barmherzigkeit, die wir leben, weil wir in ihr gründen, weil dort unsere Wurzeln sind, und in der Hoffnung, die uns aufrichtet, die uns Geduld gibt, die uns hilft zu tragen, was uns aufgegeben ist, auch was uns als Last gegeben ist. Das Große und das Kleine. Zweiter Punkt. Das Zweite, was mich an diesem Sendschreiben der Offenbarung fasziniert, ist, wie die Gemeinde Philadelphia hier beschrieben wird. Ich bringe es einmal ein bisschen auf den Punkt, ein bisschen zugespitzt. Ja. Im Gegensatz zu einer Megachurch ist Philadelphia eine Mikrochurch. Mikranechen dynamin heißt es im griechischen Text. Du hast eine kleine Kraft. Du hast eine kleine Kraft. Keine Powerchurch. Kein charismatisches Leuchtfeuer. Und das ist hier nicht als Vorwurf gemeint, sondern es ist schlicht und ergreifend eine Feststellung. In Philadelphia begegnen wir einer Gemeinde, die nicht spektakulär ist, nicht einmal von der Stadt her spektakulär ist. Ich habe heute in der Früh extra noch einmal nachgeschaut in dem Pauli, ein Lexikon der Antike, so eine Reihe. Ja, und wenn man dann nachschaut über Philadelphia, erwartet man sich irgendwas und dann ist so ein Gesetzel drin über Philadelphia, die Stadt. Nicht bedeutend, sage ich so auf der Ebene von Kirchdorf. Ja. Nein, aber jetzt rein vom Äußeren. Ja. Also nicht spektakulär. Und das gibt es ja. Und das sollten wir einfach auch zur Kenntnis nehmen. Nicht jede Gemeinde muss ganz oben stehen im Ranking. Nicht jede Gemeinde kann das auch. Auch Gemeinden sind verschiedene Gaben gegeben. Aber es heißt hier in diesem Abschnitt für Philadelphia eben nicht, du hast keine Kraft, sondern es heißt, du hast eine kleine Kraft, du hast Kraft. Und diese wird auch noch näher bezeichnet. Die kleine Kraft besteht darin, dass Philadelphia sein Wort bewahrt und seinen Namen nicht verleugnet. Philadelphia steht in den Stürmen der Zeit wie die anderen Gemeinden auch. Und diese Stürme haben die Gemeinde Philadelphia wohl mitgenommen und gebeutelt und gerupft. Aber Philadelphia bewahrt das Wort. Philadelphia mag nicht das große Leuchtfeuer sein, das von ihr ausgeht, aber Philadelphia bewahrt das Feuer. Sammelt sich um die Glut, lässt diese Glut nicht erlöschen. Verfolgung bedrückt sie, Verachtung trifft sie und auch Zweifel quälen sie, aber sie bewährt und bewahrt das Wort. Dieses Bewahren des Wortes hat damals eine ganz handfeste Bedeutung gehabt. Damals, wir wissen es ja nicht genau, wann wir uns hier bewegen, ob 70 nach Christus oder 90 nach Christus. Denn in der Christenverfolgung der ersten Jahrhunderte werden Christen immer wieder dazu gezwungen, ihre heiligen Schriften herauszugeben, sie den Behörden zu übergeben, die sie dann vernichtet haben. Und das hat in der damaligen Zeit noch eine ganz andere Bedeutung als heute. Denn erstens gab es keine gedruckten Schriften, die man leicht wiederbeschaffen konnte. Alles, was man besaß, war von Hand abgeschrieben. Wenn die Vorlage verloren ging, dann war es das. Ja? Man konnte nicht eben schnell ins Internet gehen und sich den Text wieder runterholen. Deshalb waren diese Texte wertvoll, dieses Wort. Und sie waren umso wertvoller, als kaum jemand damals um 70 oder 90 nach Christus eine ganze Bibel besaß. Es wäre schon vom Umfang her gar nicht gegangen, viel zu umfangreich, viel zu teuer. Was man besaß und auch was einzelne Gemeinden damals besessen haben, eine Gemeinde wie Philadelphia. Das war, wenn es hochkam, ein Teil der Propheten vielleicht oder die Psalmen aus dem Alten Testament, vielleicht vom Neuen Testament, das es ja um diese Zeit in dem Sinn noch gar nicht gab als Sammlung. Vielleicht haben sie schon ein Evangelium gehabt und vielleicht einzelne Paulusbriefe. Deswegen war dieses Wort auch in einem noch besonderen Maß kostbar.
Es war kostbar und es waren auch diejenigen wichtig und kostbar, die dieses Wort in sich trugen, es verkündigten, es wiederholten und auslegten. Menschen, denen man vertrauen konnte, dass sie nicht irgendwelche anderen Dinge mit einfließen lassen würden, sondern wo man wusste, die geben das weiter, was sie gehört haben. Was Paulus ihnen erzählt hat, das geben sie ihren Gemeinden weiter. Diese Art des Bewahrens des Wortes wurzelt im Wert dieses Wortes. Nicht im Äußerlichen, weil dann hätten wir es in die Schatzkammer gegeben. Ja? Der Wert dieses Wortes bestand in seiner befreienden und erlösenden Wirkung. Es war das Zeugnis des fleischgewordenen Wortes Gottes. Das Wort von der Versöhnung, das Wort von dem neuen Leben. Und dieses Wort bewahren heißt es aufnehmen, in sich einlassen, sich einprägen und es zu tun, sein Leben entlang dieses Wortes auszurichten. Sie kennen diesen Satz, liebt ihr mich, so werdet ihr meine Gebote halten. Und im Griechischen steckt genau dasselbe Wort da, ihr werdet meine Gebote bewahren. Bewahren heißt eben auch bewähren im Tun. Philadelphia hat das Wort gehütet, es wie einen Schatz aufbewahrt und behandelt und zugleich wie ein Medikament immer aufs Neue in sich aufgenommen. Die Gemeinde hat auf dieses Wort gehört, wie man auf einen ärztlichen Ratschlag hört, um wieder gesund zu werden. Aus diesem Wort kommt die Kraft. Ist auch für Philadelphia die Kraft gekommen. Philadelphia hat keine Superhelden hervorgebracht. Aber aus diesem Wort kommt die Kraft für jeden neuen einzelnen Schritt, der uns aufgegeben ist. Mein dritter Punkt. Das Wort halten und den Namen Jesu nicht verleugnen. Diese beiden Dimensionen hängen unmittelbar miteinander zusammen. Wer im Wort wurzelt, der kann den Wurzelgrund nicht verleugnen, ohne den wir weder Halt noch Nahrung hätten. Das ist die Tugend, die Philadelphia lebt. Sich zu Jesus zu halten, wie er selbst als Wort Gottes in jenem Wort zu uns redet, das von ihm Zeugnis gibt. Das heißt, Jesus bekennen und ihn nicht verleugnen. Und es mag Zeiten geben, und manchmal denke ich mir im Blick auf unsere Zeit, wir steuern darauf zu, es mag Zeiten geben, wo das im Wesentlichen alles ist, was wir tun können. Es mag Zeiten geben, in denen Menschen taub werden gegenüber dem Wort Gottes, weil es kaum zu hören und zu sehen ist inmitten der Flut von Meinungen, wo die Sehnsucht der Menschen durch Werbung und Umwelt auf ganz andere Bereiche gelenkt wird. Es mag Zeiten geben, in denen der Same des Wortes auf festgetretenen und asphaltierten Boden fällt und nicht mehr zu keimen vermag. Es mag Zeiten geben, wie es Jesaja im 8. Kapitel beschreibt, wo das Wort Gottes versiegelt wird in den Jüngern, damit es die Zeiten überdauern kann, damit es nicht verloren geht. Das sind harte Zeiten, denn in ihnen wird kein Erfolg sichtbar. Es sind harte Zeiten, weil dort kein Wachstum zu sehen ist. Es ist, als würde das Wort ins Leere fallen. Aber in diesen Zeiten ist es wichtig. Ist es wichtig, dass die Gemeinde nicht aufgibt, dass sie nicht depressiv wird, dass sie nicht verzweifelt, dass sie bei dem kleinen Licht ausharrt, dass sie sich um die Glut scharrt und nicht zulässt, dass sie erlischt. Diese Treue ist die kleine Kraft, die Christus nicht geringschätzt. Die Kirche, die Gemeinde, die Christenmenschen stehen ja immer wieder unter Druck und ich will jetzt nicht zu weit ausholen. Und oft ist dieser Druck von recht ähnlicher Art, weil es in ganz vielen Fällen um den Druck geht, sich der umgebenden Gesellschaft anzupassen. In Philadelphia war das der Druck, das zu tun, was alle tun und damit zu zeigen, dass man dazugehört. Der eigentliche Glaube, so hat die Umwelt gesagt, der eigentliche Glaube wäre davon ja nicht berührt gewesen. Es geht ja doch bitte nur darum zu zeigen, dass ihr unsere Götter auch anerkennt. Du kannst dann immer noch glauben, was du willst, aber du wirst doch um Himmels Willen nicht so arrogant sein, zu glauben, dass dein Gott der Einzige ist. Und interessanterweise sind wir heute in einer Situation, die Berührungspunkte zu damals aufweist. Auch heute ist die Gesellschaft tolerant, wenn man den Glauben privat ausübt. Soll doch jeder glauben, was er will. Aber öffentlich zu sagen, dass man an Gott als den Schöpfer allen Lebens glaubt, dass man glaubt, dass Christus das lebendige und ewige Wort Gottes ist, sein einziges Wort, das wird als Affront empfunden, als Arroganz und als Intoleranz. Das Christentum darf es geben, in den Kirchen und im Privaten. Aber es darf es nicht geben im öffentlichen Raum. Das gemeinsame Adventgebet von Mitgliedern des Parlaments wird als Affront empfunden, gegen den man sich lautstark zur Wehr setzt. Es mag ja manches nicht glücklich gelaufen sein in Durchführung und Organisation, aber dass man dann vielerorts auf diese Art und Weise den Knüppel aus dem Sack geholt hat, dass der Glaube Privatsache sei und in der Öffentlichkeit nichts verloren habe, das lässt doch tief blicken. Tief blicken in Bezug auf unsere Zeit und unser Land. Die Versuchung, die für uns Christenmenschen darin enthalten ist, wenn man dieser Ablehnung begegnet. Die Versuchung heißt, wir ziehen uns zurück. Wenn man uns nicht will, dann ziehen wir uns eben in die Gemeinde und Kirche zurück und leben unseren Glauben für uns selber. Und so verständlich diese Reaktion ist, so wenig ist sie eine Möglichkeit, die uns offen steht. Denn wir würden Gottes große Liebe damit klein machen. Wir würden eine Welt abschreiben, die er nicht aufgibt. Und wir würden nebenbei aus Gott einen kleinen Gott machen. Einen, der nur für uns da ist und dessen Anspruch auf die ganze Welt, auf seine ganze Welt aufgegeben wird. Es mag sein, dass viele heute das Christentum nicht mehr für wichtig halten. Es mag sein, dass diese Stimme in zunehmendem Maße auch dort nicht mehr gehört wird, wenn es um Fragen der Ethik geht, um die Fragen am Beginn und am Ende des Lebens, so wie wir es im Urteil des VfGH gestern auch gehört haben. Mag alles sein. Aber unsere Aufgabe ist es dennoch, seinen Namen nicht zu verleugnen. Sein Wort als eines zu bewahren, das zu den Menschen spricht, seine Liebe zu leben als eine, die das Leben für alle will. Ich komme zum Schluss und zum letzten Punkt. Philadelphia ist eine unscheinbare Gemeinde. Keine Megachurch, sondern eine Mikrochurch. Philadelphia ist angefochten und versucht und lebt dennoch in der Treue zu ihrem Herrn. Und dieser kleinen Gemeinde gibt Christus ein eindrückliches Bild mit. Siehe, ich habe vor dir eine Tür aufgetan und niemand kann sie zuschließen. Einer Gemeinde, die unter Druck kommt, einer Gemeinde, der von außen Feindschaft begegnet, einer Gemeinde, von der sich die Menschen der Umgebung abwenden und mit denen man nichts mehr zu tun haben will, einer Gemeinde, der sich alles verschließt und die damit rechnen muss, dass man sie in eine ausweglose Lage hineinmanövriert, dieser Gemeinde sagt ihr Herr, siehe, ich habe vor dir eine Tür aufgetan und niemand kann sie zuschließen. Ich denke, dass dieses Bild etwas Tiefes und Entscheidendes vermitteln will. Es will der Gemeinde sagen, dass sie nicht
feststeckt. Dass sie nicht dem Ende entgegengeht, sondern dass sie eine Tür aufgetan wird, die sich nie wieder schließen wird. Wenn die Welt sie verachtet, in dieser Tür steht der, der sie ansieht und liebt und ihr die Hände entgegenstreckt. Wenn die Welt sagt, weg mit dir, dann ist diese Tür offen und die Stimme Jesu sagt, komm. Wenn die Welt der Gemeinde die Tür vor der Nase zuschlägt, mit ihr nichts zu tun haben will, dann steht diese Tür weit offen. Und durch sie dringt das warme Licht nach außen und der Geruch von Essen und die Stimmen der Schwestern und Brüder. Eine Tür, die mit allem sagt, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. Diese Tür ist die Tür zum Leben. Diese Tür ist die Tür zu dem, der das Leben ist. Wem er diese Tür öffnet, für den bleibt sie geöffnet in Zeit und Ewigkeit. Denn er, der liebt, ist treu. Treu über unser Verstehen und Begreifen hinaus, treu über alle Verwirrungen und Irrungen hinweg, treu selbst dort, wo er auf Untreue trifft. Wer will uns scheiden von der Liebe Christi? Trübsal oder Angst oder Verfolgung oder Hunger? Oder Blöße, oder Gefahr, oder Schwert. In dem allen überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch eine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Diese Tür wird sich niemals schließen. Und wenn für einen jeden von uns das Ende gekommen ist, dann werden wir durch diese Tür treten. Und er wird uns erwarten, mit offenen Armen und uns hindurchgeleiten. Und dann werden wir sein wie die Träumenden.